vielen ähnlich. Es gibt Phasen, wo einem der Dienst sehr leicht fällt, wo man seinen Dienst auch gerne macht, wo man sich so irgendwie am richtigen Platz fühlt und denkt, wow, das ist genau richtig. Und dann wiederum gibt es aber auch Phasen, wo einem der Dienst irgendwie ganz schwer fällt, ja, wo man vielleicht auch ja, seinen Dienst als frustrierend empfindet. Und ich glaube, da gibt es in der Gemeinde sehr viele Gründe, warum sowas passieren kann. Ich möchte mal so ein paar aufzählen. Zum einen dieses Gefühl der Überforderung. Ja, in der Regel ist das so bei uns in den Gemeinden, dass wir nicht im Mitarbeiterüberfluss schwelgen und es leider so ist, dass sich die Arbeit dann oft doch auf einige Schultern verteilt. Manche machen ganz schön viel und manche zerbrechen dann auch daran und das ist nicht schön. Dann sind da natürlich die Leute, mit denen ich da in der Gemeinde zusammenarbeiten muss, in so einem Team oder wo auch immer ich da bin. Ja, das ist ja wie bei der Familie, die kann ich mir nicht aussuchen. Und die anderen Leute, die sind da manchmal eben auch manchmal kompliziert. Manchmal nervt es auch. Ja. Da gibt es Leute, die kommen dann immer zu spät zur Besprechung. Da gibt es Leute, die sagen einfach ohne Grund einen Dienst ab. Ja. Und dann bleibt es bei irgendwem anders hängen. Ja, das sind so Frusterlebnisse, die man dann manchmal hat. Oder auch dieses ganze Thema der Wertschätzung. Ja, ich meine, wir hatten jetzt hier so ein paar Leute vorne auf der Bühne. Wir haben uns konzentriert auf Dienste, die sich so verändert haben. Es gibt ja ganz viele Sachen, die wir jetzt überhaupt nicht erwähnt haben. Ja, es gibt ganz viele Dinge, die so nebenbei laufen, die vielleicht auch keiner mitbekommt. Ja, und so kann es sein, dass du vielleicht auch so einer bist, der macht und macht und tut, aber irgendwie das Gefühl hast, dass das ja die anderen Leute in der Gemeinde gar nicht so mitkriegen, ja, und gar nicht so wahrnehmen und was du auch so investierst, ja. Oder der Dienst, der ist einfach schwer, das sind schwere Phasen, wie wir es jetzt bei der Jugend zum Beispiel haben. Ja, es gibt viele Dinge, die den Dienst oder die Mitarbeiter in der Gemeinde für einen persönlich so schwierig erscheinen lassen. Und ich weiß nicht, ob du jemals dann an diesem Punkt warst, wo du dich vielleicht auch gefragt hast, hey, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige und auch eine ganz entscheidende Frage, auf die man in der Mitarbeit oder im Dienst auch immer wieder mal stößt. Und die dann auch darüber entscheidet, ob man so dranbleibt oder eben auch nicht. Und so möchte ich mit euch jetzt in dieser Zeit, die wir haben, über diese Frage nachdenken, warum mache ich das eigentlich? Und in diesem Zusammenhang auch so ein bisschen grundsätzlicher, welche Bedeutung hat die Mitarbeit in der Gemeinde eigentlich? Was steckt da dahinter? Und wir haben ja nicht viel Zeit. Ich werde mich heute auf einen einzigen Bibelvers fokussieren. Ja? Es gibt ja solche Bibelverse, von denen wird man, würde ich sagen, das sind so absolute Schlüsselbibelverse. Ja? Die sind für sich genommen einfach so total eindrücklich, aussagekräftig, weil sie eben die Dinge auf den Punkt bringen. Ja? Und ich habe, wenn es um das Thema Mitarbeit oder Dienst geht, da gehört für mich ein Vers eben dazu. Wir haben jetzt, glaube ich, keinen Beamer, ist aber nicht so schlimm. Ihr könnt es ja gerne aufschlagen. Es geht um Römer, Kapitel 12, Vers 1. Römer Kapitel 12, Vers 1. Man könnte zwei oder drei Predigten über diesen einen Vers halten, ich mache nur eine. Da steht Folgendes. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder oder auch Geschwister, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wow. Das ist tatsächlich so ein, also für mich persönlich auch ein ziemlich krasser Umschwung, so vom Urlaub kommend und eine Predigt über diesen Vers zu halten. Das ist schon heftig, was der Paulus hier sagt. Er wählt hier ganz drastische Bilder. Ein ganz radikales Bild. Er bedient sich der Opfersprache und sagt, ich soll mich als ein Opfer für Gott darbringen. Das klingt schon mal heftig. Und dass Paulus hier nicht nur in irgendwelchen allgemeinen Sphären denkt, sondern dass er mit diesem Opfer durchaus auch diesen ganz praktischen Dienst in der Gemeinde im Blick hat, das wird deutlich, wenn man dann weiterliest, ja, so wenige Verse später, ab Vers 4, dann spricht er nämlich von der Gemeinde, von dem Leib Christi, in den jeder die Aufgabe hat, seine Gaben einzusetzen. Dort steht dann ab Vers 7, wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Aber jetzt nochmal zurück zu diesem Aufruf. Ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringt. Was heißt das? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich dieses Wort oder diese beiden Wörter ein Opfer darbringen höre, dann fällt mir das sehr schwer, diesen Gedanken des Opferns heute nachzuvollziehen. Ja, wir lesen zwar in der Bibel davon, drittes Buch Mose ist voll mit Opfern, Ritualen etc., aber eigentlich ist uns das fremd, ja, weil wir sowas heute nicht mehr machen. Ja, wir gehen jetzt nicht irgendwo in den Tempel und bringen da irgendeinen Tiergott da oder sowas, das gibt es nicht mehr. Ganz anders war das für die Menschen des ersten Jahrhunderts. Ob das ein Jude war oder ein Nicht-Jude, etwas zu opfern, gehörte zu dem alltäglichen Leben der Menschen dazu. Jeder wusste, was es bedeutet, einer Gottheit ein Opfer darzubringen. Etwas zu opfern, ob es ein Tier war oder irgendwas anderes, das bedeutete für die Leute damals zuerst mal dieses Gefühl, dass das einem was kostet. Ja? Weil man musste etwas weggeben von dem, was eigentlich einem selbst gehört. Ja, wenn ein Mensch des ersten Jahrhunderts sich entschlossen hat, ein Schaf zu opfern, dann ging der zu seiner Herde, wenn er denn eine hatte, hat sich ein Schaf da ausgesucht, dann ging er mit diesem Schaf zum Tempel, hat es dem Priester übergeben und dann zugesehen, wie sein Schaf getötet wurde und in Rauch aufging. Dieses Schaf war dann für diesen Mann Geschichte. Das konnte er jetzt nicht mehr weiter verwenden, weil es seinem Gott komplett hingegeben hat. Es war dann einfach weg. Und so hat Opfern auf jeden Fall was zu tun mit Verlust, mit Hingabe. Das kostet mich was. Und so ist es auch mit dem Dienst in der Gemeinde. Wenn du in der Gemeinde irgendwo mitarbeitest, dann hoffe ich, dass es deinen Gaben entspricht, dass du Freude dabei hast. Aber, und auch das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, jeder Dienst, den wir in der Gemeinde machen, ist auf der anderen Seite eben auch immer ein Opfer, das mich was kostet. Mitarbeit in der Gemeinde kostet Zeit, Geld, Energie, manchmal kostet es auch Nerven. Und die Frage, die wir uns wahrscheinlich nach Corona, aber auch generell in unserer Zeit da immer wieder stellen müssen, ist, was darf mich dieser Dienst, auch die Mitarbeit in der Gemeinde, kosten? Welchen Stellenwert hat das? Was bin ich dafür auch bereit, in Kauf zu nehmen? Jetzt ist das Spannende aber hier, dass auf der anderen Seite das Opfer, das der Paulus hier einfordert, doch nochmal was komplett anderes ist als diese Tieropfer, die wir aus dem Judentum oder von den Griechen oder von den Römern kennen. Was Paulus hier nämlich nicht sagt, ist, du, es wäre super, wenn du hin und wieder einfach mal so ein Schaf opferst. Oder jetzt übertragen auf unsere Zeit, wenn du hin und wieder mal 100 Euro an die Gemeinde spendest. Oder einfach zumindest einmal in der Woche eine Stunde deiner wertvollen Zeit investierst, um in der Arche mitzuarbeiten. Sondern was diesen Aufruf so besonders macht, ist, dass dieses Opfer, das ich darbringen soll, eben nicht irgendwas ist, was ich besitze. Es ist kein Gegenstand, der mir gehört, den ich dann Gott irgendwie geben könnte, sondern was Gott von mir möchte, das ist irgendwie größer. Der Apostel Paulus sagt, ich ermahne euch aber nun, dass ihr eure Leiber darbringt als ein Opfer. Das heißt Leib, das ist mein Körper. Ja? Von Kopf bis Fuß, mit Haut und Haaren, sagt er, das sollt ihr mir als Opfer darbringen. Gemeint ist wahrscheinlich nicht nur, ich sage es mal, mein äußerer Körper, sondern Der sicher auch, aber mein ganzer Mensch, ja, von unten bis oben, das soll Gott gehören. Von daher, es geht nicht darum, dass ich im Dienst Gott was gebe von dem, was ich besitze, sondern, und das ist das Spannende, ja, Gott möchte den Geber, nämlich mich. Ich selber bin das Opfer. Und das ist irgendwie nochmal nur so eine völlig andere Kategorie. Ja. In diesem Aufruf von Paulus geht es nicht nur darum, gute Taten zu tun, ein bisschen moralisch zu sein oder eben so ein bisschen mehr in der Gemeinde mitzuarbeiten, sondern es geht darum, dass ich mich als Person, diesen Gott, komplett zur Verfügung stelle. Dass ich an den Punkt komme, wo ich sagen kann, ja, ich gebe dir mein Leben hin. Du darfst darüber bestimmen, was ich tue, was ich nicht tue, wofür ich meine Zeit einsetze und wofür nicht. Und das ist zunächst mal überhaupt keine Tat, keine Leistung, sondern das ist eine Grundhaltung, eine Lebenseinstellung, zu der uns Paulus hier aufruft. Und das ist eine Lebenseinstellung, die letztendlich alle Bereiche meines Lebens berührt, aber natürlich auch Auswirkungen hat auf das, was ich so in Gemeinde mit einbringe. Und davon hängt es zum Schluss auch ab, ja? ob ein Mensch diese Haltung hat oder ob er sie auch nicht hat. Und so ist die viel grundlegendere Frage, vor die uns Paulus hier stellt, ja, wem oder was gehört mein Leben? Wem oder was habe ich mich geopfert? Wer ist mein Gott? Und Paulus fordert uns heraus, unser Leben in Gänze diesem Gott zur Verfügung zu stellen. Das heißt nicht, dass ich alle Dienste der Gemeinde übernehmen soll, aber das ist die Grundhaltung dahinter, Gott in Gänze zur Verfügung zu stehen, das zu tun, was er will und seinen Weg dazu folgen. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten ganz wichtigen Unterschied in der Art und Weise, wie Paulus dieses Opfer beschreibt. Er bezeichnet dieses Opfer, das wir da bringen sollen, als ein lebendiges Opfer. Und wenn man dieses Wort lebendiges Opfer hört, dann ist es eigentlich ein Widerspruch in sich. Ja? Weil normalerweise, wenn man so einen Stier opfert, dann ist der tot danach. Den gibt es nicht mehr, der ist weg. Aber Paulus sagt, ihr sollt ein lebendiges Opfer sein. Von daher ist dieses Opfer, das wir Gott geben können, ganz anders. Es geht nicht darum, dass wir darunter zerbrechen, dass wir aufgeben müssen, dass wir tot sind, sondern es ist was ganz anderes. An dem Punkt, wenn wir anfangen, unser Leben Gott hinzugeben, dort wird unser Dienst, unser Leben lebendig. Jesus hat es mal schön verglichen mit diesem Samenkorn, das ins Feld oder in die Erde hineinfällt und dann Frucht bringt. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde hineinfällt und stirbt, dann wird es auch keine Frucht bringen. Aber wenn es hineinfällt, wenn es stirbt, dann entsteht Leben, dann entsteht Frucht. Und so ist es auch mit unserem Dienst in der Gemeinde. Es ist Verzicht, es ist ein Stück weit Sterben manchmal. Das ist ein bisschen krass formuliert, ja, aber es kostet was. Aber an der Stelle, wo wir das investieren, wo da was an uns stirbt, da wo das in die Erde hineinfällt, genau da sind wir lebendig. Da kann der Geist Gottes in uns wirken, da kann Gott in uns groß werden. Und genau das ist das Ziel, dass das in Gemeinde passiert, dass Menschen sich selbst aufgeben, aber dadurch Gott lebendig wird in ihnen und große Dinge machen kann. Jetzt haben wir schon so ein bisschen darüber nachgedacht, was es mit diesem Opfer auf sich hat. Trotzdem ist, finde ich, bei allem irgendwie diese Frage ganz klar, und damit möchte ich auch zu dieser Ausgangsfrage zurückkommen. Warum sollte ich das tun? Ja? Warum sollte ich mein Leben Gott hingeben? Oder bezogen auf die Mitarbeiter in der Gemeinde, warum mache ich das eigentlich? Was ist da das Motiv? Und diese Frage, die möchte ich dir zunächst mal ganz persönlich stellen. Ja, wenn du irgendwo einen Dienst in der Gemeinde ausübst, wenn du irgendwo mitarbeitest, warum tust du das? Was ist das, was dich da im Herzen antreibt? Was ist deine Motivation? Und ich glaube, dass es da ganz viele Beweggründe geben kann für die Mitarbeit, für den Dienst. Es kann sein, dass da ein Pflichtgefühl da ist. Dass ich irgendwie den Eindruck habe, dass das von mir auch erwartet wird. Ja, wenn wir so ein DNA-Seminar machen für neue Gemeindemitglieder, dann sagen wir das da auch immer, ja, das ist total wichtig, dass da jeder in der Gemeinde mitarbeitet. Und vielleicht ist das dann auch was, was du so mitgenommen hast, ne? Dass du sagst, na gut, also dann, also wenn die das sagen, dann und das hier so läuft, dann mache ich das eben, ne? Also so irgendwie so eine Erwartung. Oder ein anderer Beweggrund könnte sein, die Suche nach Wertschätzung. Ja, ich habe neulich mit jemand aus einer anderen Gemeinde gesprochen, den ich gut kenne, eine Person, und die hat zu mir gesagt, also ist jemand, der extrem musikalisch ist und über Jahre hinweg in Gemeinde Klavier gespielt hat, ja. Und sie hat mir gesagt, so im Rückblick darauf hat sie das lange Jahre eigentlich nur deswegen gemacht, weil immer, wenn sie das gemacht hat, danach jemand zu ihr kam und zu ihr gesagt hat, hey, das ist ja so klasse, wie du das machst, du bist ganz toll. Und auf der einen Seite ist das eine mega Ermutigung, aber sie hat auch gemerkt, sie ist dann irgendwann davon abhängig geworden und ihr Dienst ist auch davon abhängig geworden. Was sagen die anderen? Geben sie mir gutes Feedback? Und irgendwann, wenn sowas nicht mehr da ist, kann man den Mut verlieren. Warum machen wir das eigentlich? Und ich möchte dazu nochmal zu diesem Vers zurückgehen, Römer 12, Vers 1. Denn das Entscheidende ist, dass der Paulus hier nicht nur sagt, reiß dir den Hintern auf, lebe dein Leben als ein Opfer für Gott, gib dein Leben hin, sondern sein Aufruf beginnt mit den Worten, ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges Opfer. Und an der Stelle muss ich so ein paar Takte dazu sagen, welche Stellung dieser Vers im Römerbrief eigentlich hat. Römer Kapitel 12, Vers 1. Das ist nicht irgendein Vers, sondern der steht innerhalb des Römerbriefs an einer ganz markanten Stelle. Über 11 Kapitel hinweg hat der Apostel Paulus diese Barmherzigkeit Gottes in diesem Brief ausgelegt, beschrieben, bis ins Kleinste. Angefangen bei dem Umstand, dass der Zorn Gottes auf den Menschen liegt. Dann Kapitel 3, das Sühneopfer, das Jesus bringt und Freiheit bringt, uns erlöst aus dem Zorn, uns frei macht. Und der Glaube, der das, die Rettung bringt. Und dann, ich glaube, Kapitel 5, 6 irgendwo, ja, was dann die weitere Beschreibung, was das für uns bedeutet, dass wir versöhnt sind mit Gott, dass wir Zugang haben zu ihm, dass wir den Geist Gottes bekommen haben, der uns ja in uns ist, in uns wirkt und lebt. Und dann Kapitel 9 bis 11, da geht es dann um Israel und wie das mit den Heiden zusammenhängt und wie sein Erlösungsplan sich sowohl für alle Menschen als auch für dieses Volk Israel durchsetzt. Und dann quasi als Höhepunkt Ende Kapitel 11, das ist so ein großes Finale, ein großer Lobpreis auf die unermessliche Weisheit Gottes, die sich in seinem Erlösungsplan widerspiegelt. Ja, dieser Römerbrief, und deswegen ist er auch für uns so wichtig, das ist eine Darlegung der Barmherzigkeit Gottes in jedem Kapitel. Und jetzt in Kapitel 12 ist der Apostel Paulus sozusagen wieder so am Boden angekommen. Und die Frage, die jetzt im Raum steht, ist ja, was hat das jetzt für uns Menschen zu bedeuten? Was ist unsere Reaktion darauf? Was machen wir damit? Was ist unsere Antwort? Und Paulus nennt eben genau diesen Satz. Ich ermahne euch nun angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein Opfer. Das heißt, die Motivation für unseren Dienst, für unsere Mitarbeit, die entspringt zum Schluss aus dem, was Jesus für mich getan hat. Warum mache ich das eigentlich? Warum soll ich meine Zeit, meine Energie, meine Kraft in das Reich Gottes investieren? Die Antwort ist nicht, weil Person XY das auch so macht. Oder weil die Gemeinde das von mir erwartet. Oder weil ich damit irgendwie meinen Selbstwert pushen kann. Ja, sondern die Antwort ist, weil Gott mir barmherzig ist. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes sollen wir unsere Leiber als sein Opfer darbringen. Die Antwort ist, weil Jesus sein Leben für mich hingegeben hat. Deshalb soll auch ich mein Leben für ihn und auch für seinen Leib, die Gemeinde, hingeben. Was wir sehen, ist ja der Grund und auch das Motiv für Mitarbeit, für den Dienst, das bin weder ich selbst. Das sind auch nicht die anderen Menschen, die mich irgendwie beurteilen, sondern der Grund ist zum Schluss Jesus Christus, sein Werk am Kreuz, das, was er für mich dort getan hat. Und so ist das Motiv im Endeffekt die Liebe zu Gott, die aus dieser Dankbarkeit herauswächst. Warum ist das mit dem Motiv so wichtig? Sind die Motive denn überhaupt entscheidend, könnte man fragen. Könnte man nicht einfach pragmatisch sein und einfach sagen, Hauptsache die Arbeit in der Gemeinde wird gemacht? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass die Motive voll wichtig sind, weil die zum Schluss darüber entscheiden, ob dieser Dienst, den ich da mache, ob das ein reiner Dienst ist und ob das auch ein Dienst ist, der beständig ist, der stabil ist. Ja? Meine Erfahrung ist, an der Stelle, wo mein Dienst von anderen Motiven geleitet ist, da steht es auf einmal alles auf ganz wackeligen Beinen. Wenn mein Dienst davon abhängig ist, dass mir ständig jemand sagt, wie gut ich das mache, dann kann das eine ganze Zeit lang gut gehen. Aber wenn diese Bestätigung vielleicht irgendwann weg ist, dann kann es auch sein, dass ich ganz schnell in so ein Loch falle und den Mut verliere. Wenn ich meinen Dienst aus diesem Pflichtgefühl heraus mache, weil das die Gemeinde will oder von mir erwartet, dann werde ich in der Regel ziemlich schnell ausgelaugt sein, weil dieser bloße Appell eben nicht stark genug ist. Bloße Appelle, darauf reagieren wir nicht. Was unseren Dienst in der Gemeinde zum Schluss tragfähig macht, das einzige Motiv ist, wenn mein Dienst aus dieser Dankbarkeit zu Gott heraus entspringt. Und deshalb möchte ich uns mit dieser Predigt auch jetzt nicht aufrufen, irgendwie jetzt mehr mitzuarbeiten, so ein bisschen mehr zu geben, ja, so wie man das oft so erwartet vielleicht, sondern mein Aufruf an dich und mich ist, dass wir unseren Blick immer wieder auf das Evangelium richten, immer wieder Jesus Christus vor Augen nehmen. Was hat er für mich gemacht? Und dass wir aus dem heraus anfangen, Gott zu dienen. Und das entlarven, wo wir vielleicht falschen Motiven hinterherlaufen und uns auf ihn fokussieren. Von ihm hängt es ab. Und das wünsche ich jeden Einzelnen von euch, die ihr euch in dieser Gemeinde einbringt, wo ihr es schon tut. Und da, wo jemand noch nicht sich einbringt, sollte es auch ganz klar ein Appell sein, hey, fang an damit, schau auf Jesus, was hat er für dich gemacht und gib als Reaktion darauf dein Leben auch zurück an ihn, denn er ist es wert. Amen.